MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Die zweite Schuljahreshälfte hat quasi gerade begonnen. Das kann zu einer richtigen Belastung für Schülerinnen und Schüler, aber auch für ihre Eltern werden, wenn das Halbjahreszeugnis nicht so gut ausgesehen hat. Viele denken da schon jetzt ans nächste Schuljahr. Muss die Klasse wiederholt werden? Braucht es einen Schulwechsel? Oder reicht es gerade noch und im nächsten Jahr geht das Gewurstel weiter, ohne dass jemand weiß, wie es besser werden kann? Im Traunsteiner Studienseminar St. Michael leben und lernen Schüler unterschiedlicher Schularten gemeinsam und werden individuell von Pädagogen betreut. Gerade ist es vom Erzbistum München und Freising für viel Geld neu gebaut worden. Mein Kollege Corbinian Bauer hat sich das Studienseminar mal angeschaut und ist dabei auch der Frage auf den Grund gegangen, ob man Kinder heute eigentlich noch guten Gewissens auf ein katholisches Internat schicken kann.
Das Mittagessen ist vorbei. Durch die Gänge des alten Studienseminars, durch die schon Papst Benedikt als Kind gelaufen ist, geht's in das neue Gebäude. Letztes Jahr eröffnet. 28 Schüler leben hier.
Ist jetzt noch Trommeln aufgeräumt, aber ist okay.
Oskar Ino geht in die 8. Klasse. Er wohnt in einem der wenigen Doppelzimmer im Neubau mit Aussicht auf das internatseigene Naturschwimmbad und den Sportplatz. Seit 2 Jahren ist er im Semi.
Ja, bei mir war es eigentlich vor allem wegen Noten. Und dann kam halt irgendwann die Idee von Internat, weil mein Bruder war in einem Internat in Paris und der hat mir halt immer erzählt, ja, dass Internat eigentlich schon eine schöne Sache ist. Da dachte ich mir, ja, schaue ich es mir halt zumindest mal an.
Inzwischen sind beide in Traunstein. Oskar geht aufs Gymnasium, sein Bruder auf die Realschule. Dass das auf einem Internat geht, hat mit einer Besonderheit des Studienseminars zu tun, erklärt Christian Lenze, Präfekt und für das Internatsmanagement verantwortlich.
Dass wir eben keine eigene Schule haben und Bildungsbiografien natürlich ganz anders begleiten können hier, als das jetzt ein Internat kann, das eine eigene Schule hat. Weil bei uns ist es so, dass wir oftmals feststellen, ein Schüler kommt zu uns, ist vielleicht eben auf der falschen Schule, der Druck ist zu groß und der müsste halt beim Wechsel normalerweise das Internat verlassen. Bei uns kann er bleiben und kann halt gemäß den staatlichen Vorgaben einfach die Schule wechseln und trotzdem im Internat bleiben.
Die Seminaristen können deshalb Gymnasium, Realschule, Mittelschule, Fachoberschule oder auch eine private Wirtschaftsschule besuchen. Hausaufgaben gemacht und gelernt wird gemeinsam, am Nachmittag in den sogenannten Studierzeiten. Die Präfekten begleiten die Schüler dabei. Das 5-köpfige Team aus Erzieherinnen, Pädagogen und Theologen bietet aber mehr als bloße Beaufsichtigung.
Die Eltern, die uns ihre Söhne anvertrauen, tun es aus ganz unterschiedlichen Gründen heraus. Also oftmals ist das Thema Pubertät maßgeblich oder auch Leistungen in der Schule. Aber es gibt auch Eltern, die bewusst sagen, nee, wir wollen für unseren Sohn ein Internat mit christlichem Kontext und der soll in einem christlichen Horizont auch erzogen werden. Und diese Schule für christliche Lebenskunst, wie wir uns da in dem Kontext verstehen, ist für uns ein Teil unseres pädagogischen Konzepts, den wir auch mit den Jugendlichen zeitgemäß und vor allen Dingen auch bedarfsorientiert leben wollen.
Schüler müssen keiner Konfession angehören. Spirituelle Angebote gehören trotzdem dazu. Der gemeinsame Impuls am Morgen, Tischgebete und der wöchentliche Gottesdienst. Sie spielen eine feste Rolle im Internatsalltag, aber keine übergeordnete. Zum Sporteln stehen jeweils ein Fußball-, Basketball- und ein Beachvolleyballplatz zur Verfügung. Eine Turnhalle gibt es genauso wie ein eigenes Fitnessstudio und neben dem Naturfreibad ein großes Hallenbad. In ihrer Freizeit können die Seminaristen gärtnern, imkern, es gibt Kochkurse und Musikunterricht. Am Oratorium vorbei, in dem gerade Posaunenunterricht stattfindet, führt Oberstufler Thomas in die hauseigene Bar. Seit diesem Jahr ist Thomas Oberwirt. Sich auch als Volljähriger an die Internatsregeln halten zu müssen, stört ihn nicht. Grundsätzlich wird den Schülern viel Eigenverantwortung zugetraut, sagt er.
Wir versuchen das jetzt schon in der Gruppe, dadurch, dass wir jetzt alle eigentlich alt genug sind, das unter uns zu klären, wenn es irgendwann mal Streit gibt. Das ist ja völlig normal. Aber uns ist ja auch schon bewusst, dass wenn jetzt irgendwas drastischer ist, wir schon Ansprechpartner im Haus haben, wo wir jederzeit hingehen können, falls jetzt irgendwie was Schlimmeres ist. Aber eigentlich klären wir das unter uns.
Spielräume für die persönliche Entfaltung und gleichzeitig eine geschützte Umgebung schaffen. Das war das Ziel, als vor einigen Jahren die Frage im Raum stand, wie es mit dem Internat nach rund 90 Jahren weitergehen soll. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und in den letzten Jahren bekannt gewordene Fälle von Misshandlung, die es im Studienseminar in den 70ern und 80ern gab, hatten dazu geführt, dass es kaum noch Anmeldungen gab. Statt das Studienseminar zu schließen, entschied sich das Erzbistum, Millionen zu investieren in einen Ausbau des Seminargeländes zu einem nachhaltigen Bildungscampus und in einen Neubau des Internats. Der dreigeschossige Holzbau, in dem die Schüler seit letztem Jahr in zwei Wohngruppen leben, entspricht dabei modernsten pädagogischen Standards, betont Christian Lenze.
Also die Architektur übernimmt die Funktion eines stillen Pädagogen, das muss man wirklich sagen. Also allein, dass das konzentriert ist auf zwei Stockwerke und die jungen Männer einfach ihre Rückzugsmöglichkeiten im Zimmer haben und in den Aufenthaltsräumen, das erleichtert die Arbeit doch wesentlich. Und im Zuge von unserem Motto mit Herz, Hirn und Hand ist uns eben auch die sogenannte Herzensbildung ganz wichtig, dass die Jugendlichen auch lernen, konstruktiv und diskursiv Streit aus der Welt zu schaffen und einfach zu versuchen, auch das untereinander mit der Hilfe natürlich der Pädagoginnen und Pädagogen auch zu regeln.
Trotzdem sehen sich die Seminaristen häufig noch mit Vorurteilen konfrontiert. Das kennt auch Neuntklässler Jan Vicente. Das Bild, das viele Außenstehende von Internaten haben, stammt aus jahrzehntealten Büchern und Filmen.
Und was ich dann doch gerne mache, ist dann die Leute dann aufzuklären, wie es dann genau hier im Semi ist. Und das ist halt nicht dieses klischeehafte Internat ist irgendwie, wo du versuchst, dein Kind irgendwie wegzusperren, sondern dass du wirklich deine Hobbys und deine Interessen ausleben kannst und hier zu einer guten, starken, erwachsenen Persönlichkeit wirst.
Auch Hilde Reger, Mutter von Oberwirt Thomas und Mitglied des Elternbeirats, kennt die skeptischen Reaktionen aus ihrem Umfeld. Kann man Kinder heute noch guten Gewissens auf ein katholisches Internat schicken? Sie findet ja.
Es gibt in der heutigen Zeit auch viele Eltern, die auch so Unterstützung brauchen. Und für uns war es damals einfach der Durchbruch und wir haben das nie bereut. Und ich denke, dass die Zukunft jetzt schon in so Einrichtungen sein könnte, mehr. Und hier habe ich immer ein gutes Gefühl gehabt, dass sie auch mehr erfahren, mehr lernen, mehr mitbekommen. Es ist einfach ein Mehrwert, das man eben als Eltern jetzt so nicht bieten kann.
Und der mit dem Neubau des Internats auch in Zukunft geboten werden soll. Corbina Bauer für das MKR.
Krankheit als verbindendes Element? Pfarrer Schießler analysiert in der heutigen Folge Schießlers Woche, warum die Sorge um den Papst so viele Menschen vereint und hinterfragt, ob es mehr als nur Mitgefühl und das gemeinsame Gebet ist, das uns alle zusammenbringt.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Sie beten jeden Tag auf dem Petersplatz für Papst Franziskus und seine baldige Genesung. Einfache Menschen mit Kerzen und Rosenkränzen in den Händen stehen zusammen und schicken ihre Gebete in den Nachthimmel Roms. Wenige Kilometer vielleicht entfernt in der römischen Gemelli-Klinik kämpfen Ärzte und Pfleger tagtäglich um das Leben des Heiligen Vaters und alle erhoffen, dass ihr Bemühen auch gelingt. Natürlich wissen auch die Beter auf diesem berühmtesten Platz der Welt, umgeben von den Kolonnaden Bellinis, dass ihr Gebet weder ärztliches Handeln beeinflusst, noch die natürlichen Abläufe umkehrt. Wenn es auch dem Oberhaupt der Kirche aufgesetzt ist und der Tod näher rücken sollte, dann gibt es auch für ihn keine Umkehr. Keinen Moment würde ein gläubiger Mensch wie Papst Franziskus selber daran zweifeln. Aber das, was da gerade passiert in Rom und auf der ganzen Welt, ist für mich als gläubiger Christ und leidenschaftlicher Realist in Sachen Glauben in mehrfacher Hinsicht etwas sehr Bedeutsames. Zum einen nehmen wir als ganz normale Christen die Hinfälligkeit, die Endlichkeit, den Zerfall menschlichen Lebens, auch das eines Papstes wahr. Es gibt ja immer noch Leute, die den Papst als fast schon etwas Außerirdisches betrachten. Die Leidenschaft und die Begeisterung der Menschen, die nach Rom reisen, nur um ihn für einen Moment zu erleben und sei es nur ein kurzer Blick live vorbeifahrend auf seinem Papamobil oder weit weg sitzend auf seinem Stuhl vor dem Petersdom oder seine Stimme am Fenster zu hören beim Angelusgebet, Das ist alles für manche schon fast ein übernatürliches Erlebnis. Und doch, es ist nur ein Mensch, ein sterblicher Mensch, ein kranker Mensch, ein ohnmächtiger Mensch, ein machtloser Mensch, der selbst von sich sagt, gerade eine schwere Zeit der Prüfung mitzumachen, der beatmet werden muss, der trotz aller Medizinkünste leidet. Gegen den Krieg in der Welt kann er nichts ausrichten. Die vielbeschworene Macht des Papstes ist eine wahre politische Ohnmacht. Auch er muss, wie wir alle, zusehen, wie Menschen massakriert werden. Er kann das Morden nicht stoppen. Und jetzt seine eigene Hinfälligkeit. Atembeschwerden gehören zu den größten Ängsten, die ein Kranker erleben kann. Der Erstickungstod ist wohl der schlimmste Sterbeprozess, den es gibt. Auch unser Herr Jesus Christus ist am Kreuz erstickt. Eine schwere Lungenentzündung, wie sie Papst Franziskus gerade erleidet, der selbst schon lange ein Lungenpatient ist, ist keine einfache Grippe. Es ist eine Entzündung des Körpers, die zum Tode führen kann. Nicht muss, aber eben kann. Damit wird auch ein neuer Blick auf dieses Amt des Papstes möglich. Es sitzt eben kein Superheld auf diesem Papstthron. Er ist ein Mensch, ein Christ wie jeder von uns. Mag seine Erwählung uralt hergebracht sein, das Konklave eine lange Geschichte bereits hinter sich haben, alles, der ganze Wahlvorgang, pittoresk und geheimnisvoll sein, so wie es der Film »Das Konklave« gerade in die Kinos bringt. Am Ende steht ein einfacher Mensch in dieser Position der Kirche. Buona sera begrüßte vor 13 Jahren Franziskus die Menschen auf der Loggia des Petersdomes nach seiner Wahl. In diesem Amt geht es um nichts anderes als um ein sichtbares Werkzeug, um ein Bild der ganzen Christenheit zu sein. Glaube heißt eins sein in der Hoffnung, in der Liebe, in der Suche nach Frieden und Gemeinschaft. Wir müssen uns das nicht mehr vorstellen, als es ist. Wir sehen es direkt vor unseren Augen. Ein Körper, viele Glieder, eines davon ist der Papst, nicht mehr und nicht weniger. Ich bin Christ nicht wegen des Papstes, sondern zusammen mit ihm. Berufe der Kirche, so lautete die Bezeichnung für eine Dienststelle unserer Erzdiözese in meiner Jugend. Sie hat mich damals angeworben. Berufe, das sind alle, vom kleinen Mesner bis hin zum Papst. Das hat mich angesprochen. Ich durfte Priester werden und danke der Kirche dafür ganz besonders. Franziskus wurde Papst. Von einem kleinen Jungen, einmal gefragt, ob er das immer schon werden wollte, antwortete Franziskus, wer das will, der kann nur verrückt sein. So ist er Sinnbild der Einheit aller Christen, darum auch das Gebet aller Christen. Es ist Ausdruck des Einstehens aller für einen. So funktioniert eben ein Körper, wie ein richtiger Leib. Man verletzt sich irgendwo an einer Stelle, die Blutkörperchen eilen an die Wunde hin, versuchen zu heilen, beizustehen und zu lindern. Genau das geschieht gerade in Rom. Das geschieht bei jedem Gebet, in jeder Gemeinde, in jedem Gottesdienst, in allen Fürbitten. So funktioniert der Leib Kirche. So wie Demokratie erlebbar gemacht werden kann, wie gerade in Berlin, so auch die Kirche in unseren Gemeinden, auch wenn dort oft sehr blutleer und komatös durch den Mitgliederschwung und den Priestermangel das Ganze wahrgenommen wird, momentan in Rom für mich gerade sehr bewegend. Und ein letztes wird sichtbar. Nicht die Jugendlichkeit, nicht die Perfektion gilt, sondern einzig und allein die Vorbildfunktion, wenn es um dieses Papstamt geht. Die Rufe nach Rücktritt wegen seiner Krankheit, sie sind alles andere als hilfreich. Das entscheidet, wie schon Benedikt, der Amtsinhaber, ganz alleine. Auch sein Nachfolger muss nicht vor jugendlicher Kraft strotzen. Er ist Vorbild für die ganze Welt. Seine Botschaft an uns alle ist klar und deutlich, wie schon bei Johannes Paul II. Nehmt eure Gebrechlichkeit an. Das Ziel ist nicht die ewige Jugend, sondern unterwegs sein mit Christus. Ich gehe mit euch auf diesem Weg. So mutig und bewegend, wie Papst Franziskus gerade diesen Weg geht, ist er mir ein unglaublich stärkender und mitreißender Christ. Der Dichter Reinhold Schneider drückt in seinem Grabeslied einmal sehr bildreich aus, was da geschieht, wenn man auf diesen letzten Metern von dieser Welt hinein in eine neue Welt unterwegs ist. Schneider schreibt: Wer heimlich Christi Leiden an seinem Leib gespürt, wird im Hinüberscheiden vom ersten Glanz berührt. Wer Christi Tod erlitten, der wird mit ihm auferstehen. Und wo er hindurchgeschritten, da wag's auch ich zu gehen. Ich will mein Selbst vergessen, am Saum der Erdennacht und an das Kreuz mich pressen mit meiner ganzen Seelemacht. Kein Wort soll mich erreichen, das Herr dein Mund nicht sprach. Gewähre nur ein Zeichen, so folge ich dir nach. Ich sehe dein Antlitz strahlen, kein Wort gleich deinem Wort, und über Zweifelsqualen reißt mich die Liebe fort. Ich wünsche unserem heiligen Vater einen guten Weg. Ich wünsche uns allen, dass wir mit ihm im Gebet verbunden sind, und eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
Das war die neueste Folge Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche wieder an selber Stelle hier bei uns im MKR, jederzeit auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Kirche und Sport, die vereinen sich in der DJK, dem katholischen Sportverband. Über 28.000 Mitglieder allein haben die DJK-Vereine im Erzbistum München und Freising. Viele Ehrenamtliche aus den Ortsvorständen haben sich am Wochenende zum DJK-Diözesantag in Edling bei Wasserburg getroffen. Meine Kollegin Maria Ertl war mit dabei.
Mit Brezen und Kaffee wurden die 67 Abgesandten der DJK-Vereine in Edling von Präsident Martin Götz begrüßt. Auch wenn an diesem Diözesantag für die DJK keine Wahlen anstanden, gab es doch Berichte aus den einzelnen Sparten. Die Bilanz fällt positiv aus, bekräftigt Martin Götz. Nur das Thema Ehrenamt bleibt eine Herausforderung.
Die größte Baustelle, das ist die Manpower, wo wir wieder brauchen, aber da sind wir identisch mit allen anderen Vereinen auch, wo halt das Ehrenamt in der heutigen Zeit jetzt nicht mehr so on vogue ist. Früher hat man Kampfabstimmungen gemacht, heute geht schon keiner mehr zur Jahreshauptversammlung oder zum TV-Tag, weil er Angst haben muss, vielleicht wird er doch gewählt. Und das ist halt jetzt im Moment ein Problem, glaube ich, wo wir alle miteinander tragen müssen.
Das machte dann auch Sportwart Klaus Spargel in seinem Vortrag deutlich. Auch wenn die Ortsvereine funktionieren, braucht's das Engagement für den übergeordneten Verband, was bei der DJK die Diözesanebene ist. Fachwarte fehlen hier in vielen Sportarten, wie beim Turnen, Handball oder Basketball.
Wir würden uns jetzt wünschen, von jeder größeren Sportart zumindest einen Fachwart oder Fachwartin zu stellen. Das wäre das Ziel. Wir haben halt leider keine Wettbewerbe, da haben wir unsere Vereine auch Mannschaften und da fehlt uns einfach dann diese Fachwartin, Fachwart, die das zusammen organisiert und ein gemeinsames Turnier einmal im Jahr dann austrägt.
Es geht um Turniere, bei denen sich die DJK-Vereine des Erzbistums melden können. Eine Art Familientreffen, sagt Spargel. Einfach geht sowas meist nur im Fußball zusammen. Hier wünscht sich der Sportwart mehr Vielfalt.
Ja, es stärkt einfach den Zusammenhalt der DJK-Vereine. Also wir sind ja eine DJK-Familie, kann man sagen. Und von dem her denke ich, dass diese Turniere einfach ein Treffpunkt sind für die Vereine untereinander, gemeinsamer Austausch auch, vielleicht auch neue Ideen zu entwickeln. Und aus dem Grund halte ich diese Turniere einfach für fundamental.
Beim nächsten Treffen in 2 Jahren steht die Wahl eines neuen Vorstands auf Diözesanebene an. Auch Präsident Martin Götz hatte in seiner Rede nochmals betont, wie wichtig diese Verbandsstrukturen der DJK auf Diözesan-, Landes- und Bundesebene sind. Er hat jetzt guten Grund zu hoffen, dass er einen Nachfolger findet.
So ganz leichte Tendenzen, dass man jemanden finden wird, sind mir heute schon zugegangen. Und ich glaube, dass das vielleicht schon was bewirkt hat, vielleicht in die Köpfe, weil die Vereine brauchen einen Sportverband, weil nur so kommen sie an gewisse Sachen ran. Das ist, glaube ich, vielen jetzt vielleicht ein bisschen bewusster geworden. Und so, was ich jetzt von einigen schon gehört habe, sie werden uns nicht hängen lassen.
Dass das Engagement der DJK-Vereine gut ankommt, auch außerhalb der Kirche, bewies das Fazit des Rosenheimer Landrats Otto Lederer, der ebenfalls mit dabei war beim 57. Diözesanverbandstag der DJK.
In der heutigen Gesellschaft, glaube ich, ist es wichtig, dass man neben dem Sport auch noch ein Stück weit Orientierung gibt, dass man Werte wie Respekt, wie Nächstenliebe, wie Fairness, dass man diese Werte auch lebt. Das machen natürlich auch andere Vereine. Nur bei den DJK-Vereinen gehört es mit zum Programm. Und das macht einen als Landrat natürlich schon stolz, wenn man dann eine ganze Reihe solcher Vereine bei sich im Landkreis haben darf.
Eine positive Bilanz also für und vom katholischen Sportverband der DJK im Erzbistum München und Freising. Aus Edling Maria Ertl fürs MKR.
Das Spiel der Woche. Neues und Spielenswertes für Ihre Freizeit mit Bernhard Löhlein.
Ob es diese Insel jemals gegeben hat? Wir wissen es nicht. Aber sie fasziniert die Menschen seit Jahrhunderten. Bis heute schwärmt man vom sagenumwobenen Atlantis.
Worum geht es?
Die schlechte Nachricht zuerst. Atlantis wird untergehen. Die gute? Wir haben noch 5 Jahre Zeit, sprich 5 Runden, um so viele Bewohner wie möglich zu retten. Die schicken wir aufs Schiff oder in eine sichere Unterkunft. Hauptsache gerettet.
Was passiert?
Das Wandern ist des Königs Lust. Den ziehe ich in Atlantis von Ort zu Ort. Dort, wo er landet, führe ich entsprechende Aktionen aus. Und das sind ganz viele. Ich kann zum Beispiel Bewohner wegschicken, sollte sie aber vorher doch ausbilden, damit sie am Ende mehr Punkte bringen. Zudem befinde ich mich im Wettstreit mit den Königen der anderen Spieler. Wir nehmen uns gegenseitig die Plätze weg. Von wegen Solidarität vor dem Untergang.
Wie kommt's an?
Ein harter Brocken ist das. Auf so vieles muss ich achten. Für ein Expertenspiel finde ich das okay. Mich stört da eher die Farbgebung im Spiel. Braun und Violett lassen sich nur schwer unterscheiden. Dafür punktet das Spiel mit seinen originellen Drehscheiben als Spielplan. Das ist mal was anderes. Atlantis Exodus ist erschienen im Verlag DLP Games.
Das war das Spiel der Woche. Mehr Spiele, Bücher und jede Menge für Geist und Seele finden Sie auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund in München.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.